Willkommen zu einem Cheers-Special. Denn wir haben endlich mal das gemacht, was ich mir so sehr gewünscht
Jonas,
habe.
Jonas, dein Wunsch ist doch uns immer Befehl.
Ja! Wir haben die Cheers-Community getroffen. Denn den Cheers-Wein-Podcast gibt's auch live. Genau. Wir haben ein Tasting gemacht mit vielen von euch aus der großen Cheers-Community in Berlin-Steglitz im großen Edeka One Center. Und das Ganze haben wir dann getaped.
Mhm. Ja? Wir haben es sozusagen für euch aufgenommen, damit Richtig. Ihr es euch jetzt nochmal anhören könnt für alle, die nicht live dabei sein konnten.
Und das nächste Mal seid ihr hoffentlich dabei.
Aber sowas von, ich zähle auf euch.
In diesem Sinne?
In diesem Sinne. Cheers und ganz viel Spaß mit der Folge.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Willkommen zu einer ganz besonderen Cheers-Folge. Heute nicht aus unserem heimeligen Studio in Hamburg, sondern live aus dem Edeka Center No. 1, mitten in Berlin-Steglitz, direkt aus der Weinbar. Die haben wir heute gekapert.
An der Schlossstraße.
Richtig. Und wir haben eine kleine, feine Runde hier für unsere Weinverkostung. Vielleicht könnt ihr euch mal bemerkbar machen, so ein bisschen. Yeah!
Das funktioniert ja hier schon richtig. Jo, hör mal.
Und,
wunderbar.
Wir sind zu zweit, logischerweise. Ich bin der rote Faden, ich bin Jonas. Und neben mir sitzt Lou. Ja. Lass nochmal einstieg bereit. Ist der Aperitif.
Das ist der Aperitif. Wir starten nämlich heute mit einem Cremant. Cremant ist ein Schaumwein aus Frankreich. Und im Grunde könnt ihr euch merken, alle Schaumweine, die nicht aus der Champagne kommen, also Champagne kennen wir alle, heißen Cremant, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und es gibt so 2 bis 3 Herkunftsgebiete in Frankreich. Frankreich ist riesig, die besonders bekannt sind für Cremant. Das ist unter anderem das Elsass, die Loire, Cremant de Loire, kennen wir alle. Und ich würde sagen, qualitativ mit vorne dabei spielt auch das Jura und aber auch Bordeaux. Da sprechen wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber.
Bevor wir loslegen mit dem Verkosten, wer von euch war denn schon mal bei der Weinverkostung? Gibt es jemanden, der das schon mal genossen hat? 1, 2, 3, 4 Leute, 5 Leute, okay, super. Dennoch mal kurz das 1x1, habe ich gedacht, des Verkostens.
Ja. Willst du jetzt machen oder sollen wir gleich mal Wein im Glas haben? Können wir auch jetzt machen.
Können wir jetzt machen, einmal erklären.
Okay.
So.
Also, bei der Weinverkostung nutzen wir alle unsere Sinne. Das ist ganz wichtig, um ein Produkt, also in dem Fall jetzt Wein, beurteilen zu können. Und wir starten immer mit der Farbe. Da ist es oft hilfreich, wenn man sich so einen weißen Untergrund nimmt. Das kann ein Stück Papier sein. Ihr habt da auch diese Aromaräder auf dem Tisch liegen, könnt ihr umdrehen und das Glas drüber halten und dann habt ihr einen besseren Farbeindruck. Und die Farbe gibt natürlich sehr viele Hinweise. Erstmal, ist es ein Weißwein, ist es ein Roséwein, ist es ein Rotwein? Also ganz simpel. Aber wir erkennen natürlich bei dem optischen Eindruck viel, viel mehr. Gerade bei Schaumwein erkennen wir die Perlage, also das Geblubbere. Wir erkennen aber beispielsweise auch bei Rotwein und bei Weißwein, in welchem Alter sich der Wein befindet. Denn wenn ein Rotwein älter wird, dann verfärbt sich natürlich auch die Farbe. Und das Gleiche haben wir auch bei Weißwein. Und dann neigen wir ganz oft, das ist jetzt bei dem Sekt, bei dem Cremant natürlich nicht so zu erkennen, aber wenn wir jetzt das Weinglas haben und das so 45 Grad Winkel von sich wegneigt, dann sehen wir bei Rotwein, wenn er älter wird, bekommt er so eine orangene Bernsteinfarbe, also wird brauner und auch ein bisschen intensiver im Rand. Und bei Jungrotwein beispielsweise ist der Rand, das sehen wir dann später auch beim Bordeaux, den wir verkosten, einfach noch ein bisschen klarer. Also es ist noch nicht so wirklich eingefärbt, der Rand. Und das Gleiche haben wir auch beim Weißwein. Gehen wir gleich vielleicht nochmal im Detail drauf ein, wenn wir den Rotwein auch haben. Und dann starten wir mit der Nase. Also wir nehmen einmal ein Näschen, also wir riechen einfach mal rein. Und wichtig ist, die anerkannte Berufskrankheit bei uns Weinmenschen ist ja, dass wir immer schwenken, schwenken, schwenken. Wir riechen zuerst und dann schwenken wir. Und wir schwenken ein Weinglas, damit sich einfach die Aromen öffnen. Denn mit Sauerstoff, das kennen wir auch von anderen Lebensmitteln, verändert sich einfach die Aromatik. Und dann schmeckt man quasi los. Dann nimmt man den ersten Schluck und dann schiebt man den Wein einmal so quer durch den Mundraum und guckt, was da eigentlich so passiert. Wie ist die Säure? Ist der Wein süß? Ist der Wein trocken? Und bei Rotwein gehen wir natürlich dann auch noch auf die Gerbstoffstruktur ein. Also das, was so ein bisschen bitter ist, was so ein bisschen adstringierend ist. Das kennen wir auch, wenn wir einen schwarzen Tee zu lange ziehen lassen haben. Das ist Tannin, also Gerbstoff. Ja.
Und wir scheuen uns nicht danach, einfach die Gläser zu avinieren, so heißt das. Das heißt, wir nehmen dann einen kleinen neuen Sipp vom neuen Wein, sozusagen, avinieren sie,
entweder bekommen wir noch Becher oder wir trinken einfach den kleinen Minischluck weg sozusagen. Und dann bekommen wir die neue Füllmenge von dem neuen Wein, richtig?
Richtig, genau. Weil, also oft ist es ja immer so, dass man sagt, ja, ich benutze jetzt für jeden Wein ein neues Glas. Das Problem ist aber immer, dass sich im Weinglas einfach Spülmittelreste befinden können, also Rückstände von Reinigungsmitteln, aber auch zum Beispiel Staubpartikel oder man kennt es vielleicht auch von zu Hause. Ich habe auch so IKEA-Regale zu Hause und wenn man dann das Weinglas rausholt, dann hat man einfach Fremdgerüche. Das passiert aber zum Beispiel auch, wenn man seine Weingläser im gleichen Schrank lagert wie Gewürze oder Tee. Dann riecht das Weinglas einfach nach genau dem Ort, wo das Weinglas aufbewahrt wurde und das kriegen wir quasi mit dem Avinieren, also mit dem Durchspülen einer kleinen Menge Wein, eben sehr, sehr gut raus.
Was ich in den 3 Jahren Cheers mit Lou gelernt habe, ist, dass du Bubbles liebst.
Also, ich liebe Bubbles, ja.
Genau, du liebst Bubbles, du liebst Champagner zum Beispiel. Und deswegen,
ja, aber auch andere. Sex trinke ich auch. Also,
okay, deswegen liebe
dekadent hier.
Deswegen liebe ich das jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo warst du eben stehen geblieben? Du hast gesagt, alle Schaumweine, die außerhalb der Champagner entstehen, heißen in der Regel Cremant, richtig?
Richtig, weil die Champagne, das ist ja ein Herkunftsgebiet in Frankreich, ist eine global geschützte Herkunftsbezeichnung. Das heißt, wirklich nur Schaumwein, der aus der Champagne kommt, darf sich auch Champagner nennen. Das ist ein ganz, ganz strenges Komitee, was da in der Champagne sitzt. Und wenn die irgendwo auf der Welt sehen, oh, Moment mal, da hat jemand seinen Schaumwein Champagner genannt, dann stehen die sofort auf der Matte. Also die nehmen es sehr, sehr genau. Und ich hatte ja gerade gesagt, so bekannte Herkunftsgebiete bei Cremant sind das Jura, Bordeaux, Loire. Und jedes Herkunftsgebiet steht natürlich für eine andere Rebsorte. Das heißt auch, dass der Rebsorteneinsatz bei Cremant variiert. Beispielsweise, wenn wir von der Loire sprechen, ist oft Chenin Blanc mit dabei. Chenin Blanc ist eine weiße Rebsorte von der Loire. Oder beispielsweise auch Cabernet Franc ist eine rote Rebsorte. Und das zieht sich dann von Region zu Region. Also Elsass beispielsweise ist bekannt für Riesling. Das heißt, da kann man davon ausgehen, okay, vielleicht ist der Cremant aus Riesling gemacht. Vielleicht ist aber auch noch ein bisschen Pinot Gris dabei, also Grauburgunder oder eine andere Rebsorte. Und ganz wichtig, Champagner wird ja immer mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Das heißt, wir haben 2 Gärungen. Wir haben einmal die Gärung vom Wein, also wir brauchen ja einen Wein, um einen Schaumwein zu machen. Und dann leiten wir eine 2. Gärung ein. Und diese 2. Gärung muss bei Champagner, aber auch bei Cremant immer in der Flasche stattfinden. Und das Ganze heißt traditionelle Flaschengärung, also die Methode Champenoise. Und das ist halt eben beim Cremant ebenfalls gegeben. Also Cremant muss immer mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden und ist oft halt eben eine preisgünstigere Alternative zu Champagner, ist aber auch oft ein bisschen zugänglicher, manchmal auch ein bisschen fruchtbetonter. Da findet man Schaumweine für jeden Tag, man findet aber auch ein paar gehobenere Schaumweine. Das ist eigentlich das, was man sich mal so merken kann zu Cremant. So, La Chateau, Cremant de Loire. Also wir sind jetzt hier an der Loire.
So, jetzt mal ganz offiziell die Nase zum ersten Mal hineinhalten. Haben wahrscheinlich schon einige gemacht.
Ja, aber nochmal hier reinriechen. Genau, ein Stück Wasser trinken.
Und typisch für Champagner oftmals und auch für Cremant ist so dieser Brioche. Ne?
Also dieses Brotige, dieser Backstubencharakter. Das kommt einfach daher. Wir leiten ja die 2. Gärung ein. Das passiert mit Zucker und mit Hefe. Und wenn die Hefe den kompletten Zucker aufgefressen hat, dann fällt sie im Grunde genommen tot zu Boden, weil sie ihre Lebensgrundlage weggefressen hat. Und diese Hefe, die dann zu Boden fällt, gibt aber weiterhin geschmacksfördernde Stoffe an den Schaumwein ab. Deswegen sprechen wir bei Schaumwein, die mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden, oft auch vom sogenannten Hefelager. Und dieses Hefelager ist halt eben bei Cremant, aber beispielsweise auch bei Champagner gesetzlich vorgeschrieben. Und das Hefelager sorgt dann für Aromen nach Brotkruste, nach Brioche. Ich sag immer so Backstuben-Vibes. Also so, wenn eine Bäckerei morgens aufmacht und die haben so frische Brötchen gerade geschoben oder auch Brezeln. Das findet man dann in der Nase. Das Hefelager sorgt aber auch dafür, dass sich die Perlage so ein bisschen harmonisiert, dass sie nicht ganz so grob ist, also das Geblubbere, sondern dass einfach ein bisschen weicher ist. Und dann gibt es halt eben Schaumweinhäuser, die sagen, ja, wir machen Hefelager von 60 Monaten, andere sagen 120 Monate. Und das spiegelt sich dann auch oft im Preis wieder, weil ich muss das ja irgendwo lagern. Also sprechen wir da auch von einem großen Kostenfaktor, was einfach das Lager angeht, ne? So.
Was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, dass Sprudel nicht immer nur ein Aperitif sein muss oder sein kann, sondern dass er auch ein idealer Essensbegleiter ist.
Ja, auf jeden Fall. definitiv. Also unbedingt mal zu Hause ausprobieren. Aber auch zum Käse. Das passt oft besser, so ein Cremöchen oder auch so ein Champagner oder ein Franciacorta oder ein Sekt, als jetzt beispielsweise ein Rotwein.
Also als ob sie es gehört hätten, das Edeka Number One Team.
Könnt ihr jetzt mal ausprobieren, weil jetzt kommt nämlich der Käse.
Also auf jeden Fall ein Pairing.
Ja.
Ist ein Match.
Ist ein Match.
Also dieses Salzige ist, glaube ich, auch wichtig. Ne?
Genau, ja. Salzige Snacks.
Ja, probiert's also, mal aus.
Auch zur Pizza muss ich ganz ehrlich, ich trinke Sprudel zu allem. Das ist wirklich gut einfach, ja.
Du bist sprudelsüchtig.
Ja.
Wir kommen so langsam zum nächsten Wein. Mhm. Der klingt durch den Namen schon nach Urlaub, finde ich.
Lugana.
Lugana.
Ja.
Ist auch wer hat schon mal von Lugana was gehört? Mal einen Blick in die Richtung.
Ja, guck mal, das Muriel da hinten auch, ja. Sicher, da hat, ja.
Wie heißt du?
Alex.
Alex.
Ja, Alex.
Und du hast von Lugana schon mal was gehört?
Ich habe schon mal was gehört, ja.
Auch schon mal getrunken?
Ich denke, ja.
Warst du an diesem großen See in Italien?
Genau. Ja, da war ich. Siehst du, daher kenne ich es. Ja. Es hat geklingelt, aber ich wusste nicht, woher.
Aber ist es so, dass du den nur im Urlaub trinkst oder ist es auch so, dass du Lugana auch hier in Deutschland...
Nee, ich habe den im Urlaub getrunken tatsächlich, nur deswegen hat es gerade geklingelt.
Wo war sie, Lu? Wo war sie nun?
Naja, am wunderschönen Gardasee natürlich.
Aha.
Und zwar ist Lugana keine Rebsorte. Lugana ist ein Herkunftsgebiet. Und dieses Herkunftsgebiet, das erstreckt sich über zwei Regionen am Gardasee. Und zwar einmal verteilt auf die Lombardei und Venetien. Und es ist so am Südufer des Gardasees. Ja, und ist eigentlich ein richtig beliebter Wein bei uns Deutschen. Hat angefangen in München, weil von München hat man es ja nicht weit zum Gardasee. Und da hat so diese ganze Lugana-Ära begonnen. Jedes Restaurant hatte dann auf einmal Lugana auf der Karte, um auch so ein bisschen den Urlaub dann noch in München wieder zu feiern. Und hat dann seinen Weg gemacht in alle Regionen Deutschlands und ist, würde ich sagen, so einer der beliebtesten, danke dir, einer der beliebtesten Sommerweine. Und war auch bei uns in der Gastronomie. Also ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und das war eigentlich so der Wein, der rauf und runter getrunken wurde. Und da gibt es natürlich ein ganz bekanntes Weingut, das ist Cadefratti. Und die haben so mit diesem Lugana-Hype angefangen. Ja, diese unglaublich hässliche Flasche, bei der man sich dauernd in die Finger schneidet, wenn man sie aufmacht.
Aber es schmeckt auch in Deutschland, sagst du?
Schmeckt auch in Deutschland.
Haben alle Lugana im Glas?
Also Lugana, wie gesagt, Herkunftsgebiet. Wir befinden uns am Südufer des wunderschönen Gardasees. Ah. Und ja, eine der bekanntesten Weißweinregionen. Und die Rebsorte, die sich dahinter versteckt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Lugana steht auf dem Etikett. Okay, wir wissen, es ist Weißwein, aber was ist denn das jetzt für eine Rebsorte? Das ist die weiße Rebsorte Turbiana. Ist eng verwandt mit Verdicchio. Und ganz typisch für Verdicchio ist so der Duft nach Zitrusfrüchten, Äpfeln, manchmal auch so Floralnoten, weißen Blüten, manchmal auch so was Gewachstes ist noch dabei. Und Lugana, meint man gar nicht, hat eine unglaublich, also von Natur aus eigentlich eine sehr ausgeprägte Säurestruktur. Also das ist eine weiße Rebsorte mit viel Säure. Aber merkt man oft nicht, weil die Lugana, die so für den Markt produziert werden, muss man ganz klar sagen, die haben oft einfach noch ein bisschen Restsüße. Und was passiert dann, wenn wir zu Hause einen Zuckerguss uns anrühren? Je mehr Zucker wir da reingeben, desto eher flacht die Säure ab. Ne? Und je mehr Zitronensäure wir dazugeben und weniger Zucker, desto prägnanter ist halt die Säurestruktur. Und das Gleiche haben wir halt eben auch beim Wein, weil einfach Restzucker im Wein die Säure harmonisieren kann. Aber ganz grundsätzlich ist Lugana ein weißer, beziehungsweise Turbiana, die weiße Rebsorte, eine Rebsorte, die viel Säure hat. Und es gibt auch ganz, ganz interessante Langzeitversuche, wo man Lugana auch mal reifen lassen hat. Und da hat man gemerkt, wow, also wir reden dann so von 8 bis 10 Gramm Säure. Das ist schon extrem viel. Das kennen wir eigentlich nur von Riesling, wie gut der sich im Alter entwickelt hat. Weil für ein gutes Lagerungspotenzial von Weinen brauchen wir immer 3 Sachen. Säure, bei Rotwein Gerbstoff und manchmal auch Süße. Also das sind so diese 3 Komponenten, die Weine gut reifen lässt. Deswegen sind ja auch so Trockenbeeren auslesen aus der Rebsorte Riesling so extrem lagerfähig, weil wir Zucker haben und Säure.
Nehmen wir mal eine Nase.
Nimm mal eine Nase. Ich finde, man hat auch hier schon so in der Nase so eine gewisse Cremigkeit. Also es ist so sehr, es riecht sehr ausgewogen, finde ich.
So ein bisschen salzig, ne?
Mhm.
Was sagst du?
Quitte finde ich auch gut, ja.
Quitte
ist sehr gut. Quitte ist sehr gut. Und auch sowas, Wachsiges leicht so. Also ich finde so, weißt du, so dieses, diese klassischen Kerzenwachs einfach, finde ich, hat man manchmal auch.
Und man hat diese frische Säure und trotzdem ist es so ein bisschen...
Ist saftig.
Saftig, so saftig und so leicht cremig auch.
Ja,
ne?
Genau, ja.
Mhm. Ist das so ein klassischer, den wir jetzt gerade...
Also ich würde sagen, das ist jetzt hier so ein klassischer Vertreter... Trocken im Charakter, elegant, frische Säure, hat dieses fruchtig-saftige. Aber man merkt trotzdem hinten raus die Säure, ne? Also du merkst halt schon, okay, das ist jetzt wieder eine andere Nummer als eben beim Grauburgunder.
Jetzt sind wir in
Bella, ist aber auch sehr gut integriert. Ja.
Jetzt sind wir in Bella Italia.
Bella Italia.
Das heißt, den trinkt man natürlich auch nicht nur am Gardasee in der Sonne, sondern auch zum Essen.
Richtig, passt natürlich hervorragend auch zu der Küche am Gardasee. Ich bin immer so ein großer Fan von dem Satz, what grows together, goes together. Das heißt einfach, dass die Speisen, die aus einer Region kommen, auch immer sehr, sehr gut mit den Weinen der Region harmonieren, weil das einfach über Jahrzehnte so gewachsen ist. Und das ist immer eine richtig sichere Bank. Also wenn man unterwegs ist und keine Ahnung, was man bestellen soll, dann wählt man einfach einen lokalen Wein und halt eben ein lokales Gericht dazu. Und hier würde natürlich einfach klassisch die Antipasti passen, aber der Gardasee hat natürlich weitaus mehr. Risotto, Gnocchi, Meeresfrüchte, Fisch, das ist natürlich, all das ist ein hervorragender, also hervorragende Speisen zu einem klassischen Lugana. Das funktioniert einfach, da kann man blind drauf vertrauen. Das ist genauso, wie wenn ich auch sagen würde, ja okay, was auch mal so ein sehr plakatives Beispiel, aber dann versteht man das nochmal auf einer anderen Ebene. Wenn man jetzt in der Schweiz ist und sagt, man hat Bock irgendwie auf ein Raclette oder ein Käsefondue, was trinkt man dazu oder was trinken Schweizer und Schweizerinnen dazu? Natürlich gut edel, heißt vor Ort Schassler, weil es einfach über Jahrzehnte so gewachsen ist, weil das einfach die lokale weiße Rebsorte ist und seit Jahrzehnten genauso gematcht wird. Und das funktioniert einfach blind. Also ich habe es vor Ort mal gehabt, das ist schon echt cool. Ja.
So, aus Deutschland geht's nach Frankreich jetzt mit dem nächsten.
Yes,
und
der Zug geht. Ab geht es nach Frankreich, jawohl.
Zu einem der Klassiker.
Ja.
Bordeaux wird ausgeschenkt.
Ein Bordeauxchen. Ja, wir sind in Frankreich, genauer gesagt an der wunderschönen Atlantikküste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Bordeaux wart. Also es ist wirklich, macht es unbedingt, es ist wirklich der Hammer. Also ich liebe es. Ich war jetzt letztes Jahr zum ersten Mal da im Oktober. Die haben übrigens auch ganz, ganz tolle Markthallen, wo du so schlendern kannst. So aus, ich bin jetzt so der Austern-Fan, aber dann kannst du halt Austern essen. Kannst aber auch ganz, ganz viele andere Küchenrichtungen ausprobieren. Insbesondere natürlich Klassiker der französischen Küche.
Es ist eines der bekanntesten Rotweingebiete der Welt. Definitiv, kann man so sagen.
Es ist definitiv eines der bekanntesten Rotweingebiete der Welt.
Warum hat der Bordeaux denn den Ruf, so ein bisschen zu kompliziert zu sein? Ich habe so das Gefühl,
ja, weil Bordeaux ja eigentlich immer so nur mit diesen shiny Chateaus irgendwie, man verbindet das halt nur mit so pompösen Gebäuden. Dabei stimmt das gar nicht, denn in Bordeaux entstehen halt eben nicht nur so richtig hochpreisige Dinger, sondern halt eben insbesondere auch Weine für jeden Tag. Und zwar nicht nur Rotwein, sondern auch Weißwein und Roséweine, aber natürlich auch Schaumweine. Haben wir eben kurz drüber gesprochen, Cremant de Bordeaux. Und das, was man sich so merken muss bei Bordeaux teilt sich in zwei Ufer, nämlich einmal in das linke Ufer und, das, was man sich bei rotem Bordeaux merken muss, ist, wir haben drei Leitrebsorten, das ist einmal Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Mhm. Also wenn ihr bei Wer wird Millionär sitzt und er sagt so, ja, hier roter Bordeaux, was sind die drei Rebsorten, dann sagt ihr genau die drei Rebsorten, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Und welche Stufe ist ungefähr die Frage bei Günther Jauch, meinst du? Über 1.000 Euro schon drüber, ne? Sind wir schon höher.
Schon,
ne?
Oder? Ja. Es könnte schon so eine 20.000 Euro Frage sein,
ja.
Vielleicht.
Ja.
Oder? Weil wenn man nicht im Thema drin ist, ist es ja schon tricky. Ja.
Ich würde so. Dich anrufen mit meinem ja, Telefonjoker, genau. Würde ich verbraten.
Und das, was man sich merken muss, stimmt eigentlich, ja? Das, was man sich bei Weißwein merken muss, sind es immer drei Rebsorten, nämlich Sauvignon Blanc, Semillon und Muscadet. Das heißt, drei weiße Rebsorten, drei rote Rebsorten. Rosé, dann irgendwie ein Verschnitt von den roten Rebsorten. Und dann gibt es aber auch Süßweine. Und dann, was ihr euch merken müsst, ist, dass sich Bordeaux in zwei Ufer unterteilt. Nämlich einmal in das linke Ufer und einmal in das rechte Ufer. Und Bordeaux ist immer eine Cuvée, egal ob wir von Weißwein sprechen oder von Rotwein. Und sind wir beim linken Ufer, wird diese Cuvée, also dieser Verschnitt dieser drei Rebsorten, immer durch Cabernet Sauvignon dominiert. Und wenn wir am rechten Ufer sind, wird die Cuvée immer durch Merlot dominiert. Das ist so das, was man sich merken.
Wo verbringst du mehr Zeit?
Linkes Ufer, okay. Definitiv. Weil ich nicht so der größte Fan von Merlot bin, guilty. Und ich liebe einfach linkes Ufer, Bordeaux, gereift mit Cabernet Sauvignon in der Dominanz, weil es einfach eine andere Struktur reinbringt, eine andere, also sowohl vom Gerbstoff als auch von der Säure, hat für mich auch einfach oft ein schöneres Lagerungspotenzial und macht mir einfach besonders viel Spaß im Glas, gerade so zu kurzgebratenem vom Grill, ganz, ganz klassisch, ist schon sehr, sehr cool. Ja, das mag ich sehr gerne.
Das ist jetzt ein Bordeaux, den wir trinken mit Chateau-Bezeichnung. Was bedeutet das?
Ja, also das ist kein Fantasiename, sondern es ist einfach das Chateau. Also Chateau ist einfach zu übersetzen mit Weingut, könnte man sagen. Also das Weingut XY, ja.
Also es ist dann einfach viel, viel näher wahrscheinlich, als wenn man sich irgendeinen Fantasienamen ausdenkt.
Genau, ja.
Wir sagen Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart.
Sagen Dankeschön an euch hier in Berlin. Sagen natürlich Dankeschön an das Edeka Center Number One.
Ja, vielen, vielen Dank,
dass ihr da seid. In der Schlossstraße in Steglitz.
Number One.
Sagen Dankeschön an alle, die uns gerade hören, die Folge hören.
Ich danke dir, lieber Jonas.
Ich danke dir, liebe Lu. Exakt. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt für zukünftige Cheers-Folgen, dann schreibt uns einfach cheers@edeka.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Das ist die E-Mail-Adresse, auf die wir hören. Und folgt ihr auch uns gerne bei Instagram. Ne? Gibt's Behind the Scenes, gibt's Weintipps, immer wieder neue Empfehlungen.
Ja. Und wenn ihr Fragen habt, slidet gerne unsere DMs oder schickt uns, wie gesagt, eine Mail. Müssen keine Podcast-Vorschläge sein, sondern wenn ihr eine Frage habt, die bauen wir immer super gerne in unseren Folgen ein.
Bis zum nächsten Mal. In der Cheers-Sprache heißt das immer wieder montags.
Ja.
An dieser Stelle.
Wo es Podcast gibt.
Richtig. Cheers.
Danke euch. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.